Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Werde, wer du wirklich bist, dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und ich freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Heute spreche ich mit der Schauspielerin Karin Bentfeld. Sie erzählt uns von ihrem Weg, wie sie zunächst als Erzieherin in einem Kindergarten gearbeitet hat und wie sie dann ihren Traum von der Schauspielerei verwirklichte. Heute ist Karin Theaterschauspielerin in Belgien. In dieser Folge erfährst du, warum es sich lohnen kann, einen Berufswunsch als Hobby zu beginnen und wie der Weg zum Wechsel in den Wunschjob schließlich aussehen kann. Viel Spaß mit dieser Folge.
Ja, herzlich willkommen bei unserer heutigen Podcast-Folge. Und bei mir ist heute Karin Bentfeld, die früher als Erzieherin gearbeitet hat und heute als Schauspielerin, als Theaterschauspielerin bei einem deutsch-belgischen Theater engagiert ist. Und ich will vielleicht eingangs gerne erklären, wie Karin und ich uns kennengelernt haben. Das war vor 2 Jahren in Köln auf dem Patti Smith-Konzert im Sommer. Ein Open-Air-Konzert vor dem Kölner Dom. Das war eine sehr nette Atmosphäre. Und ja, über Musik, bei der Musik, während der Musik kamen wir ins Gespräch. Und daraus hat sich sozusagen eine Freundschaft entwickelt. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Karin.
Hallo, ich auch.
Ich fand deinen Weg sehr spannend, eben, dass du mal mit was ganz anderem angefangen hast und dich heute als Theater-Schauspielerin quasi verdingst oder eben ja da viele interessante Auftritte hast. Und ich würde eingangs mal interessieren, wie kamst du eigentlich dazu? Also wie hast du mal begonnen? Wenn wir jetzt nochmal ganz zurückschauen, vielleicht auf deine Erzieherzeit davor, hast du was studiert oder hast du eine Ausbildung gemacht oder wie ging's los?
Ja, los ging's in Köln mit einem Studium Regionalwissenschaft in Lateinamerika. Mhm. Das habe ich dann ein Semester gemacht und habe eingesehen, dass das doch nicht das Richtige ist für mich, obwohl das Studium ganz toll war, aber da brauchte man schon ziemlich viele Voraussetzungen. Also ich konnte kein Spanisch oder Portugiesisch und da war ich einfach immer ein bisschen im Hintertreffen. Und dann habe ich gewechselt zu Diplom Heilpädagogik mit Schwerpunkt Kunsttherapie. Mhm. Und habe gedacht, das ist eigentlich das, was mich interessiert. Kunst und auch Therapie, Heilung, Gesundwerden, Pädagogik. Da habe ich gedacht, ach, das ist eigentlich dein Ding. Und dann habe ich das studiert, genau, mhm. und auch abgeschlossen. Und habe mich bei dem Studium aber ehrlich gesagt ein bisschen unterfordert gefühlt oder ein bisschen gelangweilt und wollte dann doch auch gerne was noch mehr künstlerisch machen.
Okay.
Und habe eine Freundin von einer Freundin kennengelernt, die an der Sporthochschule in Köln elementarer Tanz studiert hatte. Mhm. Die habe ich auf der Bühne gesehen und fand das so toll. Und dann bin ich zur Sporthochschule gelaufen und habe mich da vorgestellt bei der Graciela Padilla. Mhm. Und die hat mich dann gefragt, was ich denn schon mit Tanz gemacht hätte, welche Erfahrungen ich schon habe. Und ich habe gesagt, ja, ein bisschen Jazz-Tanz und ich würde einfach gerne tanzen. Und dann hat sie gesagt, ja, beschäftigen Sie sich erstmal ein Jahr mit Tanz und dann können Sie wiederkommen.
Okay.
Und ja, das war dann ein kurzer Dämpfer. Aber ich habe dann, ich glaube, 5 Minuten später habe ich Leute da kennengelernt, getroffen, die gesagt haben, ach, komm doch zur Spielmusik Tanz. Mhm. Das ist ein super Studium, das ist total lustig und toll. Und dann habe ich das als Gasthörerin studiert, genau. Und habe dann nachher auch noch elementarer Tanz als Gasthörerin gemacht. Mhm. Und dieses Studium bei Anne und Wolfgang Tiet, das war goldene Zeiten, würde ich sagen. Also da, die Hälfte meines Bekanntenkreises in Köln kenne ich eigentlich von da.
Aus der Zeit.
Und da sind auch ganz viele auf der Bühne nachher beruflich gelandet.
Okay. Also du hast quasi dein Studium, das sich ja dann mit Pädagogik und Heilung beschäftigt hat, ergänzt durch dieses tänzerische, durch Tanzen, Tänzerin zu werden.
Ja, Tänzerin würde ich jetzt nicht direkt sagen. Also ich war zwar dann 5 Jahre insgesamt in der Tanztheatergruppe. Mhm. Tanztheater außer eins. Aber Spielmusik, Tanz war ein Bewegungstheaterstudium.
Ah ja, okay. Bewegungstheaterstudium.
Genau.
Wo man Tanz und Bewegung in allen Formen irgendwie...
Also sehr choreografierte Bewegungen. Wie man sich miteinander auf der Bühne, wie man eine Geschichte erzählen kann mit Bewegungen.
Okay.
Mhm. Also Worte waren nicht verboten, aber es ging darum, wie man... Das, also wie man Bewegungsrepertoire entwickelt.
Mhm, okay.
Und zum Studium gehörte, dass man ein Stück entwickelt und ungefähr viertelstündig.
Mhm.
Und bei der Prüfung musste das Stück 2-mal hintereinander gezeigt werden, damit die Prüfer sehen konnten, dass man nicht improvisiert, sondern dass das wirklich komplett durchchoreografiert war.
Wow.
Und da habe ich bei 3 Stücken, glaube ich, mitgespielt. Ich habe als Gastjurorin habe ich jetzt selbst kein Stück entwickelt und hatte damals auch noch ein bisschen... ja, habe ich mir nicht so richtig zugetraut, da Regie zu führen. Wenn ich es gemusst hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht, aber ich musste ja nicht. Von daher, genau, habe ich aber gerne mitgespielt. Das war einfach toll. Und auch die ganze Atmosphäre da in der Sporthochschule und wenn die Stücke gezeigt wurden, das war einfach super.
Mhm. Und wie ging es ab da weiter, als du das absolviert hattest, wusstest du dann direkt, was du machen wolltest danach oder was du machen würdest oder hat sich das ergeben?
Nee, das wusste ich eigentlich so, nicht so oft. Das hat sich immer eher so ergeben. Ich habe zu der Zeit als persönliche Assistentin gearbeitet. Also nach dem Heilpädagogikstudium wusste ich nur, dass ich jetzt nicht unbedingt in der Psychiatrie als Kunsttherapeutin arbeiten will.
Mhm.
Und hatte da auch das Gefühl, dass ich kann das auch noch gar nicht. Ich habe doch nur 6 Jahre studiert und es war jetzt auch nicht besonders praxisbezogen, das Studium. Das hätte ich einfach nicht gekonnt.
Mhm.
Obwohl ich auch in der Psychiatrie gearbeitet habe und da auch mal in der Arbeitstherapie und in der Ergotherapie gearbeitet habe, ein Praktika gemacht habe, habe ich gedacht, nee, das kann ich jetzt nicht. Und dann habe ich durch eine Bekannte einen Job bekommen, eben als persönliche Assistentin bei einer körperbehinderten Frau.
Mhm.
Und da habe ich 7 Jahre, glaube ich, gearbeitet.
Okay.
Habe in der Zeit auch meinen Sohn bekommen.
Mhm.
Habe dann eine kurze Pause gemacht und habe dann da weitergearbeitet. Das war so eine halbe Stelle und das kam mir total entgegen, weil ich einmal in der Woche arbeiten musste.
Mhm.
Ein 24-Stunden-Dienst,
okay,
sozusagen, ja. Und den Rest der Woche hatte ich frei. Das war dann schon die halbe Stelle und dann habe ich alles möglich gemacht, getöpfert. Ich hatte auch ein Atelier, also ich habe auch viel gemalt und Kunst gemacht.
Mhm.
Theater gespielt habe ich vor der Geburt meines Sohnes auch in Wuppertal beim Arbeitslosenwalzer.
Mhm.
Da habe ich bei 2 Stücken und bei einer Performance mitgemacht. Also es war Theater mit Andy Dino Jussa war der Regisseur und der hat mit Arbeitslosen gearbeitet, hat mich dazu geholt als etwas ausgebildete, also nicht ausgebildete Schauspielerin, aber zumindest Bewegungstheaterausbildung, damit ich diese Impulse in die Gruppe gebe.
Mhm. Was Bewegung in Tanz beispielsweise betrifft, solche Dinge.
Genau.
Oh ja. Mhm.
Oder vielleicht fand er mich auch sympathisch und dachte, ich kann ja so ein bisschen Schwung in die Gruppe bringen. Wie sich das dann eingelöst hat, weiß ich nicht. Aber ja, das war auf jeden Fall eine ganz schöne Zusammenarbeit.
Okay. Und ich hatte mir aber gemerkt, dass du eben auch eine Zeit lang als Erzieherin gearbeitet hast, bevor du zum Agora-Theater gekommen bist und wo jetzt noch bist. War das gleich danach oder gab es da noch eine Station dazwischen?
Das war nach der persönlichen Assistenz, genau. Also da war mein Sohn ja schon auf der Welt und habe ich mir gesagt, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Ich kann nicht mehr. Ach ja, in der Band war ich auch noch. Also okay. Ich habe mehrere künstlerische Hobbys gehabt.
Mhm.
Ich konnte von nichts davon leben.
Okay.
Habe mir aber eben immer viel Zeit dafür eingeräumt und deswegen kam mir dieser Assistenzjob total entgegen. Abgesehen davon, dass die Frau auch total toll war.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, gut, ich höre mit dem Theaterspielen auf. Ich mache noch weiter meine Kunst, das ist so mein Privates, was ich brauche, und ich singe auch weiter, aber Theater ist jetzt was wirklich viel Zeit in Anspruch nehmen würde, wenn da wirklich was draus werden soll.
Mhm.
Und dann habe ich das aufgegeben, und dann wuchs in mir aber auch das Bedürfnis, nicht mehr nur Körper zu sein. Also als persönliche Assistentin habe ich ja hauptsächlich das oder eigentlich nur das gemacht, was meine Chefin mir gesagt hat, also die körperbehinderte Frau.
Die hat wahrscheinlich Unterstützung gebraucht bei alltäglichen Dingen.
Genau.
Konnte sie sich überhaupt bewegen, oder?
Die konnte ihren linken Daumen bewegen.
Okay.
Und konnte selbst essen.
Mhm.
Konnte Rollstuhl fahren und selbst essen, wenn man ihr die Hand auf die Wange gelegt hat. Die hatte da so eine ganz ausgeklügelte Technik. Da kam es wirklich auf jeden Millimeter an, wo die Gabel war und wie klein das Brot geschnitten wurde.
Mhm.
Die hatte spinale Muskelatrophie.
Okay. Was eine Lähmung ist, oder?
Die Muskeln verkümmern immer mehr.
Okay. Mhm.
Die wog auch keine 30 Kilo. Also sie war ungefähr so groß wie ich. Genau, die lebt jetzt auch. Die lebt nicht mehr.
Mhm.
Ja, und zu der habe ich irgendwann gesagt, irgendwie würde ich auch gerne mal selber Chefin sein.
Okay.
Nach 7 Jahre des Dienens,
ja,
sozusagen, also so schön wie das auch war, war dann irgendwann genug, und dann hat sie gesagt, ja, das kann ich gut verstehen. Und dann hat sich daraus eher eine Freundschaft entwickelt, als ich dann nicht mehr gearbeitet habe. Ich bin auch manchmal reingesprungen. Dann habe ich eine Kindergruppe übernommen, in der mein Sohn war.
Okay. Im Kindergarten?
In Köln. Okay. Das war so eine Gruppe für 1- bis 3-Jährige.
Mhm.
Ein Eltern-Kind-Spielkreis. Beziehungsweise, also wir waren da mit 10 Kindern und immer 2 Betreuerinnen.
Mhm. Okay.
Oder ein Betreuer, wenn sogar ein Mann, mhm, dabei. Und dann habe ich das geleitet und habe die ganze Buchführung auch gemacht und die Vereinsangelegenheiten, die Angestellten bezahlt. Und
dafür hast du auch Gehalt bekommen?
Genau, das war ein Verein, und darüber wurden dann die Gehälter ausgezahlt, ja.
Mhm, okay. Mhm. Und vorher quasi hast du dich finanziert, indem du die körperbehinderte Dame unterstützt hast?
Genau.
Und die künstlerische Tätigkeit, die war immer nebenbei?
Ja.
Also eigentlich als Hobby, aber dich, ja, wahrscheinlich auch sehr nährend in dem, was dich interessiert hat.
Ja, ja, absolut, mhm, ja.
Okay.
Aber ich habe früher nie den Schritt gewagt, mich komplett darauf zu verlassen.
Was war so der Hauptgrund dabei, dass du es nie gewagt hast? Hast du gar nicht drüber nachgedacht, oder was hat dich davon abgehalten?
Tja, gute Frage. Ich glaube, das war mir zu riskant. Also das, ich habe auch vielleicht gedacht, ich schaffe das irgendwann. Also wenn ich keine finanziellen Sorgen habe, also dass ich zumindest mein Auskommen habe,
mhm,
und mich in meinen Hobbys sozusagen so weiterbilde, dass es vielleicht irgendwann klappt. Also ist ja jetzt auch so gekommen tatsächlich. Aber also in meiner Familie gibt es auch relativ wenig Künstler.
Mhm. Dass die Kontakte gehabt hättest, die dir gesagt hätten, was du machen musst.
Ja, genau.
Um professionell, ja, das zu machen, oder?
Ja. Mhm. Und ich muss sagen, mein Studium, also mein Abschluss als Pädagogin hat mir schon auch immer geholfen, also mein Einkommen zu haben. Nach der Kindergruppe habe ich dann ja als Erzieherin in einem richtigen Kindergarten gearbeitet, also für mit 1- bis 6-jährigen Kindern,
mhm,
in der Südstadt. Da bin ich auch über Kontakte hingekommen, weil da Eltern waren, die in meiner Kindergruppe vorher waren, und deren zweites Kind war jetzt in einem anderen Kindergarten.
Okay.
Und da habe ich dann 5 Jahre gearbeitet, auch eine halbe Stelle.
Ach ja, schön, auch hier in Köln.
Ja.
Und dann kam ja schon fast das Theater, oder? Wie hat sich das dann ergeben, vom,
ja,
Kindergarten ins Theater zu kommen?
Genau, also das Theater kam schon, als ich noch die Spielgruppe geleitet habe. da kam irgendwann ein Anruf von einer Bekannten, mit der ich damals Spielmusik Tanz studiert hatte in Köln. Und die arbeitete schon länger beim Agora-Theater und hatte mich auch schon Jahre davor zur Vorstellung eingeladen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich ungefähr 3 Stücke von Agora gesehen. Mhm. Irgendwo Der kleine rote Prinz und Romeo und Julia. Mhm. Die Rabenfrau, glaube ich noch. Und ich war total begeistert davon und hab immer gedacht, also wenn ich das gesehen habe, oh, das muss so einen Spaß machen. Also es ist ja auch Amateurtheater, oder das Agora-Theater arbeitet nicht unbedingt mit ausgebildeten Schauspielern. Mhm. Und das war immer so ein Gefühl von, ah ja, theoretisch könnte das jeder das machen. Ging nicht um Darstellung von Virtuosität, mhm, sondern es ging um was anderes. Und das haben halt diese Leute geschafft, auf die Bühne zu bringen. Und ich habe mir gedacht, das muss so einen Spaß machen. Und habe aber nie geglaubt, dass man da irgendwie auch mitmachen könnte.
Worum ging es denn anderen, wenn es nicht um die Virtuosität ging? Deiner Auffassung nach?
Es ging um das, was die erzählen,
mhm, okay,
wollten.
Im jeweiligen Stück.
Genau.
Sozusagen. Ah ja. Mhm.
Also es, ja, schwer zu sagen.
Okay. Wenn du heute nochmal so zurückschaust und auf die Zeit blickst von damals, würdest du sagen, war das so ein Prozess, der ging so von alleine, dass du in diesem Theater dann immer mehr übernommen hast und auch mehr gemacht hast und dann irgendwann ganz im Kindergarten aufgehört hast? Oder war es was, was sich von heute auf morgen so ergeben hat? Musstest du eine Entscheidung treffen oder ging das eher schleichend?
Also es war unterschiedlich. Dieser Anruf, dass er überhaupt erstmal kam, das führe ich eigentlich darauf zurück, dass ich ungefähr einen Monat oder 2 Monate vorher, also das war halt für mich was mit Magie zu tun. ich habe einen Monat oder 2 Monate vorher mit einer Therapeutin gesprochen, mhm, die ich damals ab und zu konsultiert habe. Und die hat mich gefragt, Karin, was willst du denn eigentlich machen im Leben?
Gute Frage.
Mhm. Dann habe ich überlegt, ja, was will ich eigentlich machen im Leben? Und dann kam irgendwann so, ja, schon irgendwas mit Bühne. Ja, genau, so irgendwas mit Bühne. Und dann hat sie gesagt, ja gut, dann malen wir das jetzt mal auf. Und dann hat sie so ein Strichmännchen aufgemalt und eine Wolke. Also total einfach, wo drauf stand Bühne und unten ein Weg. Und dann hat sie gesagt, ja, dann wollen wir mal gucken, wie aus der Wolke, also wie die Wolke auf runterkommen kann, damit sie zu Steinen auf deinem Lebensweg wird.
Sehr schön.
Und dann habe ich noch so ein bisschen Hokuspokus gemacht, auf irgendwas auf Zettel geschrieben, was mit Bühne zu tun hatte. Und dann habe ich mich da drauf gestellt und sollte was dazu sagen, was mir dazu einfällt. Also es ist einfach so mehr ins Bewusstsein holen. Mhm. Und dann kam halt einen Monat später ungefähr der Anruf, wie aus dem Nichts. Karin, okay, kannst dir vorstellen, dass du beim Agora-Theater arbeitest. Eine Schauspielerin ist schwanger geworden bei uns und wir brauchen eine Vertretung oder einen Ersatz. Und irgendwie bist du uns eingefallen. So, und da war noch ein anderer Spieler, der auch Spielmusik-Tanz studiert hatte. Und beiden bin ich ungefähr gleichzeitig eingefallen. Und dann bin ich halt dazugekommen. Das war 2009.
Toll.
Ja. Also habe ich auch nicht lange gezögert, habe ich eigentlich sofort Ja gesagt.
Und hast du dann sofort gekündigt und bist da hingegangen?
Nee, ich habe dann immer noch die Kindergruppe weitergemacht. Mhm. Und also die Proben fingen im August 2009 an und die Premiere war im Mai 2010. Also wir arbeiten ja immer sehr lange, mhm, an den Stücken, 9 Monate ungefähr und dann immer eine Blockwoche im Monat. Und dann konnte ich das auch gut organisieren mit der Arbeit. Und ich wollte die auch nicht sofort im Stich lassen. Also wenn man mit Kindern arbeitet,
ja,
kann man auch nicht sofort sagen, ich bin jetzt weg.
Das stimmt.
und auch mit den Kollegen. Also das habe ich dann alles so abgewickelt. Aber auch erst als, also das Stück schlug ein wie eine Bombe, kann man sagen. Der König ohne Reich. Das war dann auch das letzte Stück von Marcel Krämer, von dem Gründer von Agora. Also den habe ich dann zum Glück noch erleben dürfen als Regisseur. Mhm. Da hatte er schon Krebs, Lungenkrebs. Hatte eigentlich schon eine Operation hinter sich, aber der ist wiedergekommen, der Krebs. Und der ist dann im Dezember 2009, also in der Mitte der Proben, ist er dann gestorben mit 54 Jahren.
War nicht einfach für die Gruppe wahrscheinlich.
Nee, das war...
Den Fall, wenn so der Vater in Anführungsstrichen des Theaters...
Absolut, ja. Ja,
stimmt.
Ja. Die Frage wurde dann an jeden einzelnen Spieler gespielt, ob wir uns vorstellen können, das Stück auch ohne ihn zu Ende zu bringen. Mhm. Und die Regieassistentin Fatma Giritz hat dann die Regie weitergemacht bis zum Ende und hat es auch gut geschafft, das, was Marcel mit uns schon angelegt hatte, so weiterzubringen, ohne was komplett Neues jetzt daraus zu machen oder ohne ihr eigenes Ding daraus zu machen und ja, es ist so zur Premiere zu führen mit uns. Und das Stück haben wir dann 250 Mal gespielt insgesamt.
Was schon ziemlich häufig ist, stelle ich mir vor.
Also es gibt Agora-Stücke, die noch viel öfter gespielt werden. Mhm. 400 Mal oder 500 Mal, 600 Mal sogar. Ja. Genau, das ist auch ausgezeichnet worden als bestes Kinder- und Jugendstück Belgiens, also im französischsprachigen Teil.
Mhm. Glückwunsch.
Danke. Ja, das lief sehr gut. Und das lief dann so gut, dass ich dann im Durchschnitt fast jeden zweiten Tag gespielt habe, ein Jahr lang. Und dann konnte ich das mit der Kindergruppe wirklich nicht mehr weitermachen. Mhm. Dann habe ich das beendet und habe dann ein Jahr lang nur vom Theater gelebt. Das war echt eine schöne Zeit.
Okay, also
du auf konntest, Tournee.
Okay. Warst du im gleichen Theater und konntest dann als Schauspielerin bezahlt werden, oder?
Ich war als Freie da und habe dann meine Gage bekommen.
Genau. Okay, ja. Und das hat gereicht zum Leben?
Ja, ich brauche nicht viel. Also es ist jetzt auch nicht die Wahnsinnsgage, aber es hat gereicht.
Mhm. Okay.
Genau, ein Jahr lang hat es gereicht. Und irgendwann wurde das dann halt weniger mit den Auftritten, also ganz natürlich.
Wieso wurde es weniger? Oder was natürlich?
Weil ich irgendwann fast alle belgischen Kinder gesehen hatte und in Deutschland ist auch schon so gut also abgespielt, wo irgendwann...
Irgendwann
haben es alle gebucht und gesehen.
Okay,
genau, dann sind auch andere Stücke dran.
Mhm.
Und das neue Stück, in dem ich da mitgespielt hatte, das wurde nicht ganz so oft gespielt. Und dann dachte ich, gut, jetzt brauche ich wieder ein zweites Standbein. Und weil ich ein Kind hatte, wollte ich auch gerne geregelte Arbeitszeiten haben, am liebsten morgens.
Mhm.
Und dann habe ich halt in dem Kindergarten angefangen, in der Südstadt.
Okay.
Mhm. Mit einer halben Stelle.
Mhm.
Und das ging eben durch mein Pädagogikstudium. Also ich bin ja keine Erzieherin.
Mhm. Okay, ja. In dem Sinne, aber so hattest du die Qualifikation, mit Kindern zu arbeiten.
Genau.
Mhm. Und dann warst du als Erzieherin und gleichzeitig im
Agora, genau. Ja. Mhm.
Und Agora ist ein deutsch-belgisches Theater oder ein belgisches Theater?
Es ist... Definitiv ein belgisches Theater, okay. Aber beheimatet in der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien.
Mhm. Und sprichst du Französisch in den Stücken oder Deutsch?
Beides.
Beides.
Also wir entwickeln die Stücke auf Deutsch und bringen die auf Deutsch zur Premiere, immer in St. Vith.
Mhm.
Und dann werden die Stücke übersetzt auf Französisch.
Mhm.
Manchmal auch schon auf Deutsch und Französisch zusammen entwickelt, weil es immer ein gemischtsprachiges Ensemble ist.
Mhm. Mit Deutschen und
mit Deutschen und
Französischsprachigen.
Genau, frankophonen Schauspielern.
Mhm.
Und wir haben früher, also ganz früher als Agora gegründet wurde, wurde mehr auf Deutsch gespielt und irgendwann hat sich ein französischsprachiger Markt eröffnet. Und wir hatten auch lange eine Agentin in Frankreich, die uns die Tourneen besorgt und organisiert hat. Und irgendwann wurde viel mehr auf Französisch gespielt.
Mhm. Okay.
Und ich habe, glaube ich, auch, also ja, ich habe mehr auf Französisch gespielt als auf Deutsch.
Konntest du vorher fließend Französisch oder hast du dir dann so angeeignet, indem du die Rollen auswendig gelernt hast? Oder?
Ja, so eher. Also okay. Fließend habe ich überhaupt nicht gesprochen. Ich hatte 5 Jahre Französisch in der Schule. Mhm. Und dann war ich nach dem Abitur 1 Jahr in Italien.
Mhm. Zumindest schon mal eine romanische Sprache.
Ja, genau. Aber ich habe dann da Italienisch auch in einer Schule gelernt, 2,5 Monate. Also ich war bei Schweizern, deswegen habe ich nicht mit den Leuten da, bei denen ich gewohnt habe, Italienisch gesprochen. Mit denen habe ich dann bequemlichkeitshalber dann doch Deutsch gesprochen und habe dann aber Italienisch gelernt und habe das Französische total unterdrückt erst. Deswegen hatte ich den Eindruck, ich spreche gar kein Französisch mehr. Aber kannte die Aussprache und so weiter. Also es war schon hilfreich, auf jeden Fall, das in der Schule gehabt zu haben. Und ich habe dann die Stücke einfach auswendig gelernt.
Okay.
Und lustigerweise haben die Kinder oft gefragt, warum hat die Frau einen russischen Akzent? Warum nicht einen russischen Akzent und Französisch, weiß ich auch nicht.
Okay. Okay.
Also mein Akzent ist schon aufgefallen.
Okay.
Ja, es hat auch Spaß gemacht, oder es macht immer noch Spaß, auf Französisch zu spielen. Es ist einfach ein anderes Material, mit dem man dann arbeiten muss.
Wie meinst du das, ein anderes Material?
Also wenn ich auf Deutsch spiele, dann ist mir das sehr geläufig, wie Sätze normalerweise betont werden. Also das ist dann fast schwerer, Sätze anders zu betonen oder dass die Worte einfach als Material zu sehen. Da ist die Bedeutung quasi wird immer mitgeliefert durch die Gewohnheit.
Okay.
Und wenn ich auf Französisch spiele, dann ist, ich brauche ganz andere Gesichtsmuskeln. Ich weiß gar nicht genau, wie man es normalerweise macht. Ich muss dann was ganz neu erfinden.
Okay.
Ja, wobei wir jetzt auch mit französischen Kollegen auch arbeiten, die mir dann sagen, nee, also Karl, wenn du das so eine Satzmelodie machst, dann versteht das wirklich kein Mensch. Du musst immer aufs Ende hinsprechen und du musst das so betonen, aber das ist einfach eine ganz neue, so eine frische Rangehensweise an eine andere Sprache.
Mhm.
Ich mag das auch gerne, wenn die Franzosen Deutsch sprechen.
Ja, das klingt auch schön, ja. Ist auch ein schöner.
Ja, und die Wörter klingen dann einfach so frisch.
Mhm. Nochmal so ein bisschen auf deinen Weg zu kommen. Weil du zuletzt gesagt hast, du warst dann eben im Kindergarten noch und bist dann irgendwann ganz ins Theater gewechselt quasi und warst dann erst 1 Jahr auf Tournee und dann, wie ging es dann weiter? Weiterleben als die Vorführungen und damit auch die Gage weniger wurden.
Ja, durch die halbe Stelle im Kindergarten hatte ich dann mein Auskommen und
danach dann, als du dann weggegangen warst?
Weggegangen bin ich da vor 2,5 Jahren.
Ah ja, okay. Ah, ja.
Genau. Irgendwann hatte ich das Gefühl, ich muss mal wieder wechseln oder ich kann ja auch nicht, möchte ja auch nicht ewig bleiben im Kindergarten und ich möchte irgendwie was Neues machen.
Mhm.
Und ein bisschen mehr. Noch eine andere Herausforderung.
Okay.
Also mehr geistige Herausforderung. Also ich will natürlich nicht sagen, dass das keine geistige Herausforderung ist, mit Kindern zu arbeiten, aber auf dem andere, also
ja,
doch ein bisschen intellektueller auch.
Mhm.
Und das war ganz lustig, da bin ich auf einen Freund gestoßen, der in Münster wohnt und der hat eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach.
Mhm.
Dann hat er mir angeboten oder hat mich gefragt, ob er mit mir Probestunden machen kann für seine, die er brauchte für seine Ausbildung. Mhm. Dann habe ich mich 5-mal, glaube ich, mit dem getroffen. Mhm. Und wir sprachen über meine Veränderungswünsche. Mhm. Und dann Magie. habe ich dann vom Theater das Angebot bekommen, den Vertrieb zu übernehmen.
Also immer interessanterweise, wenn du dich intensiv mit deinem Lebensweg auseinandergesetzt hast,
ja.
In Form von Unterstützung, sei es Psychologin oder Coach, dann kam auch immer so irgendwie so ein Flow auf und hat sich was getan.
Ja. Wobei ich auch sagen muss, dass ich vorher schon ganz alleine die Entscheidung getroffen habe, mich mehr im Theater zu engagieren, also nicht nur mitzufahren auf Tournee, mich ins Auto zu setzen und also früher wirklich, ich habe mir nicht viel Gedanken gemacht, ich habe mich ins Auto gesetzt, wir kamen am Spielort an, irgendwo in Frankreich meinetwegen, ich habe gespielt und wir sind wieder zurückgefahren. Und jetzt über die Organisation des Theaters oder wer welche Funktionen hatte, habe ich mir eigentlich nicht so viel Gedanken gemacht. Mhm. Und irgendwie hatte ich Lust, irgendwann also mehr Verantwortung zu übernehmen.
Für die Theatergruppe insgesamt,
Genau. die Aufführung. Genau. Mhm. Also für das ganze Ensemble und da ein bisschen mehr Einblick zu haben auch. Mhm. Ja, und Verantwortung auch irgendwie. Mhm. Und dann, also wir haben einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung, das Forum, oder manchmal auch zweimal im Jahr. Und da werden die anstehenden Projekte besprochen und verabschiedet. Und auch der Haushalt, finanzieller Haushalt und so weiter. Und da gibt's dann auch alle 2 Jahre Wahlen in den Verwaltungsrat, heißt das in Belgien. Das ist der Vorstand eigentlich. Und dann habe ich mich da auch zur Wahl aufstellen lassen und bin dann auch in den Verwaltungsrat gewählt worden. Und das hieß dann einmal im Monat ungefähr 6- bis 8-stündige Treffen, wo alles besprochen wird. Und deswegen war ich da schon mal mehr drin. Mhm. Und deswegen kam auch nur die Frage, ich glaube, das wäre sonst auch gar nicht gekommen.
Mhm. Die Frage danach, dass du dann den Vertrieb machst. Oder
genau.
Ja, den Vertrieb übernimmst für das Theater.
Mhm. Und das war für mich auch relatives Neuland, obwohl ich ja schon lange als Schauspielerin da tätig war. Mhm. Aber ich hatte dann auch Lust dazu, mich da einzuarbeiten. Mhm. Und weil ich schon immer auch gerne genetzwerkt habe und auch Veranstaltungen manchmal organisiert habe und da auch immer ganz erfolgreich Leute hinbekommen habe, konnte ich mir das vorstellen.
Okay. Super.
Und das mache ich jetzt seit 2,5 Jahren.
Mhm. Und wenn du nochmal zurückblickst, so von der Entscheidung her, im Kindergarten zu arbeiten, um zu wissen, ich brauche eigentlich eine Veränderung, bis dann der Zeitpunkt vor 2,5 Jahren kam. Wie viel Zeit ist da vergangen, bevor du sagtest, so, jetzt möchte ich was anderes machen?
Also von dem Gedanken, ich will was anderes machen, bis zur Umsetzung?
Genau.
Ungefähr ein Dreivierteljahr, würde ich sagen.
Okay. Und wenn du dich so an früher zurückerinnerst, würdest du sagen, du hattest bestimmte Glaubenssätze, warum du vielleicht auch nicht direkt den Weg eingeschlagen hast und dich mehr Richtung Bühne orientiert hast, weil du dachtest, wäre vielleicht gar nicht möglich?
Da müsste ich vielleicht, dass man mit Kunst einfach kein Geld verdienen kann.
Mhm, okay. Und
vielleicht durch fehlende Vorbilder in der Familie.
Mhm. Ja. Und den Glaubenssatz hast du heute widerlegt, sozusagen dann durch deine Transformation, dass eben doch Einnahmen daraus möglich sind.
Es ist ja eine Mischung jetzt aus Verwaltungsarbeit oder Büroarbeit, die ich mache und spielen. Und das ist beim Theater sowieso Tradition, dass alle alles machen und dass die Techniker auch manchmal auf der Bühne stehen. Also dass das so eine Mischung ist aus jeder Verwaltung.
Jeder macht mehrere Aufgaben.
Genau.
Der Ensemblearbeit sozusagen oder der schauspielerischen Tätigkeit an sich im Ensemble. Mhm. Wenn jemand zu dir käme und würde sagen, ich würde sehr gerne Schauspielerin werden, wie soll ich das machen? Ich arbeite heute als Erzieherin, was würdest du der Person sagen?
Geh zu der Frau, bei der ich damals, die damals dieses Strichmännchen aufgemalt hat. Was würde ich das sagen?
Sich Unterstützung zu holen und sich dabei begleiten zu lassen, um den Weg zu gehen, oder würdest du raten?
Also zum Coaching würde ich auf jeden Fall raten, sich damit zu beschäftigen, was man eigentlich, was speziell einen an einer bestimmten Sache interessiert und
in dem Fall zum Beispiel an der Schauspielerei.
Genau. Mhm. Oder ob es doch vielleicht was anderes ist, Dramaturgie oder
Aber den Weg dahin habt ihr damals mit einer Psychologin nicht besprochen oder habt ihr auch geschaut, was könntest du machen, um das zu werden konkret?
Nee, da sind wir eigentlich gar nicht zugekommen. Und ich hatte ja auch schon, ich habe ja auch schon auf der Bühne gestanden.
Das stimmt.
Also mit der Band und mit dem Theater.
Okay, und musste sich nur noch ein bisschen mehr im...
Ich musste eine Form dafür finden. Also einen Ort, wo ich das machen kann.
Okay, interessant.
Also ich brauchte vielleicht so ein Umfeld und das war jetzt in meinem Fall auch Glückssache einfach. Deswegen fällt es mir auch schwer, jemand anders einen Ratschlag zu geben, weil ich selber so wenig zielstrebig daran gegangen bin.
Immerhin hast du deine Interessen verfolgt.
Das stimmt.
Und hast deine künstlerische Fähigkeiten in dem Bereich, der dich interessiert hat, angeeignet. Wie Tanz, Bewegungstanz etc.
Ja, Gesangsunterricht habe ich auch viel genommen.
Und ja, hast du zumindest ja schon dann angeeignet, was man dazu bräuchte in Teilen. Und dann kam eins zum anderen, weil du vielleicht auch den Wunsch in dir hattest.
Ja.
Würdest du da sagen, dass es so war, oder?
Ja, dem würde ich zustimmen, auf jeden Fall. Ich habe das schon gepflegt. Und das kann man natürlich auf jeden Fall raten, ne? Also die.
Dass man sich so ein Umfeld sucht mit Menschen, die das machen, was man gerne machen möchte.
Genau das. Und dass man sich auch weiterbildet, also dass man sich selbst ausbildet, in welcher Form auch immer. Also es muss ja nicht immer die staatliche Schauspielschule sein.
Kann auch einfach eine Hobby-Theatergruppe sein, beispielsweise, oder irgendwie Zugänge finden zu dem Thema.
Genau.
Die für einen attraktiv sind, die für einen machbar sind, dass die Herausforderung nicht zu riesig ist, aber auch nicht ganz klein. Das wäre es vielleicht langweilig.
Ja, genau.
Okay, ich habe dich gestern Morgen im Stück Hannah Arendt gesehen, auch in der Kölner Südstadt. Wie geht's denn weiter mit der Theatergruppe?
Ja, wir haben gestern seit dem Lockdown, also nicht ganz zum ersten Mal gespielt. Das erste Mal waren wir auch in der Commedia im Juni mit König Lindwurm. Das ist ein Solo. Und also das tat auch schon ziemlich gut. Habe ich auch von anderen Zuschauern gehört, die Theater machen, die den König Lindwurm gesehen haben, die gesagt haben, so, ich wusste gar nicht mehr, wie das jetzt überhaupt weitergehen soll mit dem Theater und warum macht man überhaupt noch Theater, und das tat jetzt so gut, das zu sehen und dass das doch irgendwie funktioniert.
Ich fand das gestern auch, kann ich auch unterschreiben, ich meine, auch so nach langer Pandemiezeit wieder im Theater zu sein, war wieder ein sehr schönes Erlebnis und ja, war wohltuend insofern.
Ja, schön.
Ja, wünsche ich euch, dass es gut weitergeht. Und wie geht's denn weiter? Also habt ihr demnächst Stücke? Oder ich würde dann eben auch den Link zum Theater in den Shownotes hinterlegen, sodass Zuhörer sich für das Theater interessieren können, wenn sie möchten.
Ja, also Hannah Arendt auf der Bühne spielen wir das nächste Mal im Oktober. Da haben wir unser Jubiläumsfest vom 22. bis zum 26. Oktober in St. Vith. Und das machen wir nicht so, wie es ursprünglich geplant war. Also normalerweise ist das ein internationales Theaterfest mit vielen Gastgruppen. Und jetzt in Corona-Zeiten haben wir gesagt, wir können schlecht Verpflichtungen oder so viele Verpflichtungen mit internationalen Gruppen eingehen, die wir dann vielleicht gar nicht einhalten können. Dann gehen wir lieber eher Verpflichtungen mit uns selbst ein und machen ein Schaufenster von unseren eigenen aktuellen Produktionen und laden eine Gruppe ein, mit der eine Freundschaft entstanden ist, aus Portugal, und dann noch ein internationales Tanztheaterprojekt, Identity. Genau, und da spielen wir unsere neuesten Stücke, Antigone zum Beispiel in der Regie von Felix Enslin. Mhm. Das hatte im Januar Premiere in Düsseldorf, kurz vorm Lockdown. Haben wir noch ein richtig großes Stück gemacht mit 10 Personen, 2,5 Stunden dauert das. Wow. Das ist jetzt natürlich die Frage im Moment, wer kann sich sowas noch leisten überhaupt? Oder ja, werden wir das spielen können?
Mhm. Ob die Nachfrage groß genug ist, auch seitens der Zuschauer, würdest du sagen, oder?
Ja, oder seitens der Veranstalter, auch unsicher sind, ob sie so große Stücke buchen können.
Okay,
Also im Moment ist die Tendenz eher zu kleinen Stücken, und das haben wir auch gemacht. Also wir haben dann auch immer reagiert, indem wir ein Stück, das eigentlich geplant war für dieses Jahr mit Premiere im Dezember, Amikeyo, ein Stück über einen ganz kleinen Fleck im heutigen Belgien, neutral Morrisnet, also ein ganz spannendes historisches Gebiet. Da gab es ganz viel Zink, und da gibt es ja auch noch viel zu sagen. Also das war so ein kleiner Ort, wo so wie rechtlos war. Mhm. Also weil sich die Staaten nicht einigen konnten, wer jetzt die Souveränität über diesen Fleck hat. Und deswegen war das ein bisschen eine Goldgräberstimmung.
Okay, spannend. Und ja, dazu gibt es auch ein Stück?
Dazu soll ein Stück entstehen, aber nicht im Dezember. Da stehen auch 6 Frauen auf der Bühne. Mhm. Also relativ viele. Und dann haben wir entschieden, dass wir eine kleine mobile Produktion für Kinder vorziehen, ein Klassenzimmerstück mit einer Schauspielerin, Nino Perez, die ist auch ganz toll. und also aus der Erfahrung heraus, dass sich Theaterstücke für Kinder doch also besser verkaufen lassen.
Mhm. Okay.
Da gibt es einen anderen Markt einfach. Und ja, und auch in Corona-Zeiten, also dass das kompatibler ist.
Mhm. Okay.
Kleine, technisch unaufwendige, mobile Produktionen zu machen, die vielleicht auch mal draußen gespielt werden können.
Also ihr müsst euch auch anpassen als Theater. Und es geht nicht mehr einfach so weiter mit gleichen Vorstellungen wie vorher, sondern man muss sich auch ein bisschen der jetzigen Situation eben anpassen.
Ja, wir versuchen es nicht allzu sehr anzupassen oder jetzt nur noch Corona-Stücke zu machen.
Das wäre auch schrecklich.
Ja. Aber ein bisschen wirtschaftlich muss man ja auch denken.
Absolut, ja. Mhm. Okay.
Genau, und das Klassenzimmerstück, das hat den Arbeitstitel Telemachos, und es geht um den Sohn von Odysseus, der auf Ithaka zurückgelassen wurde.
Mhm.
Und der sich Gedanken über den abwesenden Vater macht und über seine Herkunft, seine Rolle.
Spannend.
Ja.
Und da können sich Schulklassen bei euch bewerben, oder? Was heißt Klassenzimmerstück?
Ein Klassenzimmerstück heißt, dass das Stück in der Klasse gespielt werden kann.
Okay. Und dann würdet ihr in Schulklassen dann jeweils vorführen?
Genau.
Mhm.
Ja.
Auf Bestellung sozusagen.
Genau. Also. Es kann auch im Theater gespielt werden, aber eben auch in Schulen.
Okay.
Ja.
Sehr schön. Super, Karin. Ganz lieben Dank für deine Geschichte.
Ja, sehr gerne.
Ich wünsche dir auf jeden Fall für deinen weiteren Weg alles Liebe, viel Erfolg, dass es dir gelingt, weiterhin schöne Flows zu haben und gute Ideen bei allem, was du tust.
Ja, danke, Claudia.
Du findest Themen rund um die berufliche Selbstverwirklichung interessant? Dann bestelle dir jetzt den kostenlosen Newsletter mit wertvollen Tipps für deine nächsten Schritte. Den Link dazu findest du in den Shownotes.